2. Thessalonicher 2, ab Vers 13 und schlagt auf 2. Samuel Kapitel 23 als zweite Stelle. Das ist die Stelle, wo wir beginnen werden heute Morgen. 2. Samuel 23. Hier in 2. Samuel werden wir uns zwei Helden Davids ansehen. Wir lesen ab Vers 9. Und nach ihm kommt Eleasar, der Sohn Dodos. Also wenn ihr nach einem Namen für einen Jungen sucht, Dodo wäre ein interessanter Name. Eleasar, der Sohn Dodos, des Sohnes des Ahuach, unter den drei Helden bei David. Und dann lest ihr, was der getan hat. Als sie unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelt hatten, einige herausforderten, und als die Männer von Israel sich zurückzogen, da machte er sich auf und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. So schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Das Kriegsvolk aber kehrte um, wieder hinter ihm her, nur um zu plündern. Also folgende Situation, hier dieser Eleasar, der Sohn des Dodos, ist hier unter den Soldaten Israels und er ist offensichtlich der Einzige, der gegen die Feinde steht. Die Philister, die Feinde von Israel, bedrängen sie und alle anderen laufen davon. Aber dieser Eleasar bleibt stehen und er haut auf die Philister ein, bis er seine Hand immer vom Schwert loskriegt. So fest hat er das gehalten. Und durch seinen Mut wird das Volk ermutigt und die kehren auch wieder um und sie haben einen großen Sieg. Vers 11, und nach ihm kommt Schammah, der Sohn des Agge, der Harariter. Und die Philister sammelten sich zu einer Truppe. Nun war dort ein Ackerstück voller Linsen. Das Kriegsvolk aber floh vor den Philistern. Also wieder dieselbe Situation. Alle laufen davon, aber der Schammah bleibt stehen. Und im Vers 12 heißt es, da stellte er sich mitten auf das Stück und entriss es ihnen und schlug die Philister. So schaffte der Herr eine große Rettung. Das waren zwei Helden, oder? Das waren zwei standhafte Männer. Und ich bewundere die. Ich möchte so standhaft sein in meinem Glauben. Egal, welche geistigen Angriffe kommen, egal welche Versuchungen, egal welche Herausforderungen, ich möchte feststehen. Ich möchte das Land einnehmen, das Gott mir gegeben hat. Ihr auch? Gut, weil darüber wollen wir heute Morgen reden. Wie wir standhaft, wie wir standfest sein können in unserem Glauben. Im Vers 15 jetzt, 2. Thessalonicher 2, sagt der Herr durch Paulus, also nun, Brüder, steht fest. Das ist unser Schlüsselvers heute, unsere Schlüsselphrase. Steht fest. Das ist Gottes Gebot, Gottes Anforderung an uns. Und ich denke, der Schammah, der illustriert sehr gut, was steht fest meint. Es war diese Schlacht, Mann gegen Mann. Du hattest deine Position und du hältst die Position, egal was passiert. Weil am Ende dieses Tages wird eine Armee stehen und die andere wird geflohen sein oder tot sein. Steht fest. Schammah hat gesagt, ich werde der sein, der steht. Das ist unser Land, was Gott uns gegeben hat. Das ist unser Linsenfeld, das sind unsere Blähungen. Ich stehe fest. Gott hat uns den Sieg gegeben. Er hat gesagt, jedes Stück Land, auf das ihr eure Füße setzt, das habe ich euch gegeben. Und seine Einstellung war, egal ob ich der Einzige bin, ob alle anderen davonlaufen, egal ob ich krass in der Unterzahl bin gegen die Truppe der Feinde, egal ob die Dinge chancenlos und hoffnungslos aussehen für mich, ich werde standhaft bleiben. Ich werde stehen. Ich werde feststehen mit meinem Gott. Großartiger Mann Gottes, Wie ist es mit dir? Hast du dieselbe Einstellung? Oder bist du so ein geistliches Weichei? Das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Ersten Punkt, den ich mir anschauen möchte heute Morgen, warum sollen wir standhaft sein? Warum sollen wir das auf uns nehmen? Warum sollen wir uns diesen Stress antun, Kämpfer Gottes zu sein in dieser Welt? Wäre es nicht einfacher, wäre es nicht bequemer, ein geistliches Weichei zu sein? Versuchungen nachzugeben, lauter hinzuleben, Herausforderungen aus dem Weg zu gehen oder davonzulaufen? Ich meine, wen juckt so, ob Gottes Reich wächst oder nicht? Wen juckt, ob ich stark bin oder schwach bin, ob ich Versuchung widerstehe oder ob ich falle? Wen juckt, ob ich einen Unterschied mache in dieser Welt? Wir sollen alle zur Hölle fahren. Hauptsache, ich bin gerettet und ich habe mein bequemes und stressfreies Leben. Nun, Paulus wird uns sagen, warum wir standhaft sein sollen. Und im Wesentlichen sagt er, es ist wegen dem, was Gott für uns getan hat und was Gott tut in unserem Leben. Seht hier ab Vers 13. Paulus dankt dem Herrn für die Thessalonicher und er dankt ihm vor allem für das, was er für sie getan hat. Wer wir in Christus sind, das ist Gnade. Wir sind aber schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ein paar Grundwahrheiten, die wir hier sehen. Erste ist, Gott liebt dich. Vom Herrn geliebte Brüder, schreibt er hier, Gott liebt dich. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht begreifen. Ich kann es nicht begreifen, warum er mich liebt. Aber Gott sagt es uns. Gott sagt es uns mit Worten. Hier zum Beispiel in dieser Stelle vom Herrn geliebte Brüder. Gott sagt es uns mit Worten. Wenn ihr an eine Liebesbeziehung denkt oder an eine liebevolle Beziehung in dieser Welt, was kommt euch zuerst in den Sinn? Liebespaar? Hochzeitspaar? Gibt es eine tiefere, gibt es eine leidenschaftlichere, eine aufregendere Liebe als die Liebe zwischen Bräutigam und seiner Braut? Begehren einander, die verlangen, sich einander hinzugeben. Und wisst ihr was? Jesus nennt uns seine Braut. Er hat uns erobert. Er hat sich uns aufgeopfert. Er hat sich uns hingegeben. Vielleicht denken wir auch an eine Eltern-Kind-Beziehung. Auch das ist so eine besondere Beziehung in dieser Welt, oder? Und das ist eigentlich eine Beziehung, die aus der Liebe zwischen Mann und Frau hervorkommt. Und so ähnlich stelle ich mir es mit Gott vor. Ne? Zwei Menschen, die sich lieben, die wollen die Liebe irgendwann teilen. Und dann kommen sie zusammen, haben Kinder, gründen Familie. Das ist jetzt meine Erklärung. Ich weiß nicht, ob das theologisch korrekt ist. Aber warum hat Gott uns erschaffen? Die Bibel sagt, Gott ist eine Dreieinigkeit. Er hat eine perfekte, wunderbare Beziehung und Gemeinschaft. Ich stelle mir vor, es ist so wie bei einem Liebespaar, dass Gott seine Liebe teilen wollte mit uns. So diese Eltern-Kind-Beziehung. Das ist auch was Tiefes, oder? Das ist was Besonderes. Diese kleinen Wesen, die eigentlich ein Teil von uns sind, sind ein Produkt unserer Liebe, tragen unsere Gene in sich. Und so ist eine besondere Art der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern, oder? Normalerweise, ich sag mal, normale Eltern, muss man in dieser Welt dazu sagen, aber normale Eltern opfern sich auch für ihre Kinder. Die würden alles für sie tun, die würden ihr Leben geben. Oder ihr Eltern kennt es, wenn das Kind krank ist oder leidet. Die Eltern sagen, oh Mann, ich wünschte, ich könnte es auf mich nehmen statt dir. Das ist eine besondere Liebe, ist eine besondere Beziehung, die Liebe, die Eltern zu ihren Kindern haben. Und da ist eine ganz besondere Vertrautheit und Geborgenheit und Sicherheit in der Liebe der Eltern für ihre Kinder. Nun, Gott nennt uns seine Kinder. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Jesus nennt uns auch seine Freunde. Also wenn du in Christus bist, mit ihm durch Glauben verbunden bist, dann nennt Gott dich seine Braut, die er leidenschaftlich liebt und begehrt und eifersüchtig liebt. Und er nennt dich sein Kind, das er versorgt und das er behütet und das er zärtlich liebt. Und er nennt dich seinen Freund, den er schätzt, den er mag. Gott gebraucht die liebevollsten Worte oder Bilder, die wir haben in dieser Welt, um seine Liebe für uns zu beschreiben. Gott liebt dich. Aber er hat es nicht nur bei Worten gelassen. Er zeigt dir, er hat dir bewiesen, wie sehr er dich liebt. Mit Taten. Johannes 3,16, die Stelle, die wir alle kennen. So hat Gott die Welt geliebt, dass seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er sich dir hingegeben hat in Jesus. 1. Johannes 4 heißt es, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Johannes 15, da hat Jesus gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Das Leben für den Geliebten zu geben, das ist der größte Liebesbeweis. Gott liebt dich. Sieh irgendwelche Zweifel daran und schau aufs Kreuz. Gott liebt dich. Er hat es dir bewiesen, er hat es dir gezeigt, ohne jeden Zweifel. Gott liebt dich. Epheser 3 heißt es, er liebt dich, er liebt mich mit einer Liebe, die eigentlich unser Verstehen, unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Können wir gar nicht fassen. Aber Gott liebt dich. Er mag dich. Er will dich. Das ist das Erste, was wir hier sehen, der erste Grund. Zweite, was hier ausgesagt wird, ist, dass Gott uns von Anfang an erwählt hat zur Errettung. Gott wollte dich. Gott wollte dich, bevor du noch irgendwas mit ihm zu tun haben wolltest. Römer 5 heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott hat die Initiative ergriffen. Und wir können dieses Spannungsverhältnis zwischen Gottes Erwählung von Anfang an und dann der Notwendigkeit, dass wir eine Entscheidung für ihn treffen müssen auf unserer Seite, wir können das nicht völlig verstehen. Wir können das nicht völlig versöhnen. Wir haben uns vor einigen Wochen da Gedanken drüber gemacht. Wir werden das jetzt nicht vertiefen. Aber Spurgeon, der große britische Prediger, der hat mal gesagt, wo er gefragt wurde, wie das zusammenpasst, wie er die Souveränität Gottes und den freien Willen des Menschen versöhnt. Da hat er gesagt, zwei Freunde muss man nicht versöhnen. Für Gott ist es kein Problem. Und wir sehen diese Wahrheiten nebeneinander. Wir sehen in der Bibel, wir müssen uns entscheiden für Jesus. Gott wird uns dazu nicht zwingen. Aber dann, wenn ich mich für ihn entscheide, finde ich heraus, dass er sich schon von Anfang an für mich entschieden hat. Ich kann es nicht voll verstehen, aber es ist eine wunderbare Tatsache. Wisst ihr was, diese Tatsache, dass Gott mich erwählt hat, das gibt mir Sicherheit und Zuversicht. Weil Gott ist allwissend. Und wäre das nicht cool, wenn wir alles wissen könnten? Können wir viel Geld machen. Wenn wir wissen würden, zum Beispiel, welches Pferd in einem Pferderennen gewinnen würde. Oder wenn wir wissen würden, wer die WM gewinnt. Du könntest viel Geld machen bei Sportwetten. Auf wen würdest du setzen? Wen würdest du wählen? Im Siegerteam natürlich, oder? Und das gibt mir Zuversicht. Gott hat uns erwählt. Gott hat mich erwählt. Gott wählt keine Verlierer. Das heißt, wir sind im Siegerteam. Und das gibt mir Zuversicht. Es gibt mir Zuversicht, dass ich meinen Lauf tatsächlich vollenden werde, wie der Paulus sagt, dass ich den Siegeskranz gewinnen werde. Wir werden in Christus siegen. Und seht dann hier weiter, wir sind gerettet durch Glauben an die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Die frohe Botschaft von dem, was er für uns getan hat, das ist die Wahrheit. Und er sagt weiter, im Heiligung des Geistes, durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, der uns Jesus immer ähnlicher macht. Wir sind Heilige. Was sind wir schon? Paulus nennt uns in seinen Briefen immer wieder die Heiligen, die in Thessalonik sind. Heiligen, die in Grünstadt sind, wenn er an uns geschrieben hätte. Wir sind Heilige. Gott hat uns heilig gemacht, dadurch, dass Jesus sein sündenloses, heiliges Leben gelebt hat und am Kreuz unsere Sünden auf sich genommen hat und unsere Schuld bezahlt hat. Und als wir das im Glauben für uns persönlich angenommen haben, da wurde unsere Schuld auf ihn überwiesen und seine Heiligkeit, seine Perfektion uns zugerechnet. Wir werden umkleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wir werden in Jesus versetzt. Und so, wenn der Vater uns sieht, dann sieht er Jesus. So wie ihr den Müsli-Riegel, den ich heute Morgen gegessen habe, nicht sehen könnt. Ihr seht nur mich. Seid ihr nicht froh? Ihr wollt ihn nicht sehen, nachdem ich den gegessen habe. Der Vater sieht Jesus, wenn er uns sieht. Wir sind Heilige in Jesus. Das ist unsere Natur, das ist unsere Position, unsere Stellung vor Gott. Aber jetzt wirkt der Heilige Geist auch weiter in unserem Leben und macht uns selbst immer heiliger. Das heißt, Jesus ähnlich. Das ist dieser Prozess der Heiligung, in dem wir uns befinden. Und das ist das Dritte, was Jesus oder was Gott für uns tut. Und das ist wunderbar, oder? Weil heilig sein bedeutet heil sein. Das steckt schon in dem Wort drin. Das ist eine wunderbare Sache, wenn Gott, der Heilige Geist, uns heiligt und Jesus ähnlich macht. Wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, durch das, was Jesus für uns getan hat, Vers 14, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das vierte Punkt hier. Wir sind berufen, wir sind bestimmt zur Herrlichkeit Jesu. Ist cool. Jesus hat gesagt in Johannes 14, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. In Johannes 17 hat Jesus gebetet, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Heiligkeit schauen, die du mir gegeben hast. 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir werden bei ihm sein, an einem perfekten Ort. Wir werden ihm ähnlich sein, perfekt, rein, verherrlicht. Wir werden ihn sehen, so wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Perfekte Beziehung, Gott pur. Das ist unsere Bestimmung. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Und dann heißt es im Vers 15, also nun, Brüder, steht fest. Also nun oder deswegen oder aus diesem Grund steht fest. Warum wollen wir standhaft sein für Gott? Was ist unsere Motivation? Erstens, Gott liebt mich. Zweitens, Gott hat mich gerettet. Er hat mich zu seinem Heiligen gemacht und er wirkt in meinem Leben und macht mich Jesus ähnlicher. Und ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen in seiner Herrlichkeit. Dazu bin ich bestimmt. Und deswegen steht fest. Zweiter Punkt, den ich heute machen will, oder die zweite Frage, die ich mir anschauen will, ist, wie können wir feststehen oder standhaft sein? Ich möchte jetzt unsere Rest der Zeit einige Stellen in der Bibel ansehen, in denen Gott uns das sagt, dass wir feststehen sollen und den Kontext anschauen. Und wir werden fünf Prinzipien sehen, wie wir fest sein oder fest werden können im Herrn. Das erste sehen wir hier im Kontext, im Vers 15. Also nun, Brüder und Schwestern natürlich, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Wie können wir feststehen? Indem wir die Überlieferungen halten. Das ist die Bibel, die wir jetzt in unserer Hand halten. Die ist das Schwert des Geistes. Gottes Wort, das müssen wir festhalten wie der Eliaser, dessen Hand an seinem Schwert geklebt ist. So müssen wir die Bibel festhalten, Gottes Wort. Wir müssen die Bibel lesen. Das ist eine der wichtigsten Angewohnheiten, die wir als Christen brauchen, einfach die Bibel zu lesen. Und zwar systematisch, von vorn bis hinten. Oder es gibt verschiedene Lesepläne. Ich lese gerade ein Buch im Alten Testament, ein Buch im Neuen, dann das nächste im Alten, dann das nächste im Neuen. Ich weiß, wenn ich 5 Seiten pro Tag lese, komme ich in einem Jahr durch die ganze Bibel durch. Ich habe auch schon mal chronologisch gelesen, einfach von vorne bis hinten. Aber lese die Bibel. Systematisch. Die ganze Bibel. Manche gebrauchen Gottes Wort so wie einen Snack. Irgendwo, wenn sie gerade mal Appetit haben, lesen sie da ein bisschen was oder nehmen da ein bisschen was, nähern sich geistlich. Ist unsere geistliche Nahrung. Andere behandeln die Bibel wie so ein Erste-Hilfe-Paket. Nur wenn ich ein Problem habe, ja, dann schlage ich die Bibel auf und sehe, ob Gott mich nicht irgendwo tröstet. Aber wir brauchen es regelmäßig, wir brauchen es täglich. Das ganze Wort Gottes, systematisch, alles. Das ist unsere geistliche Nahrung. Was passiert, wenn ein Mensch nicht isst? Oder wenn ein Mensch nicht ausgewogen ist? Was passiert? Wird krank, oder? Vielleicht stirbt er sogar. Ist nicht gesund, wird schwach. Aber ich merke mir nicht das, was ich lese. Ja und? Weißt du noch, was du vor 3 Wochen mittwochs zu Mittag gegessen hast? Ich nicht, aber es hat mich trotzdem genährt, wie ihr alle sehen könnt. Genauso ist es mit Gottes Wort, es nährt uns. Lies einfach durch Gottes Wort, ob du dir das merkst, was du gelesen hast oder nicht. Aber es spricht mich nicht immer an. Ja und? Es gibt auch in unserem Leben Geburtstagsfäden, wo wir Torten kriegen und die tollen Dinge. Donnerstag waren wir bei Ron und Uli zum Thanksgiving-Essen eingeladen. Hey Mann, das war lecker. Und dann gibt es aber so diese Zucchini-Zeit, wo die Zucchinis reif werden und 2x täglich Zucchinis gibt. Zucchini-Gulasch gebacken und Suppe und als Salat. Oder für mich die Aldi-Zeit, einfach Tiefkühlkost. Manchmal ist es aufregender und das Essen, manchmal ist es nicht so aufregend. Aber es nährt uns auch. Oft nährt uns gerade das, was nicht so aufregend ist, oder? Ich verstehe nicht das, was ich lese. Mach nichts, lies einfach weiter. Einfach dieses kontinuierliche Bibellesen jeden Tag. Wenn ich was nicht verstehe, kann ich beten, Gott, offenbar es mir und mach mir nicht groß Gedanken, lies einfach weiter. Zweite Art, wie wir mit Gottes Wort umgehen können, ist, dass wir es studieren. Wenn wir was nicht verstehen, zum Beispiel dann in die Tiefe graben, Parallelstellen anschauen oder wir wollen herausfinden, was Gott zu einem Thema sagt und gehen in unsere Konkordanz, am Computer vielleicht und drucken uns alle Bibelstellen aus, wo dieses eine Wort vorkommt oder dieses eine Thema vorkommt, dann können wir über Gottes Wort meditieren. Tag und Nacht. Und die das tun, die sind wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, heißt im Psalm 1. Das ist was, worüber wir meditieren können. Einfach wiederkäuen, einen Vers. Ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wie ist ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist? Grün, stark, saftig, kriegt die Nahrung, die er braucht. Standhaft. Können wir drüber meditieren, einfach wiederkäuen diesen Gedanken und nachsinnen, was das alles bedeuten kann für unser Leben. Und dann können wir Bibelverse auswendig lernen. Auch das ist eine gute Angewohnheit. Weil dann haben wir es parat, wenn wir es brauchen. Dann kann der Heilige Geist uns daran erinnern, an das, was wir kennen. Gottes Wort lesen, drüber meditieren, es studieren, es auswendig lernen. Ist so wichtig, um stark zu sein. Und bitte versteht, es geht hier nicht um was Gesetzliches. Gott liebt dich. Und Gott liebt dich nicht mehr oder nicht weniger, wenn du diese Dinge tust oder nicht tust. Wir müssen nicht Bibel lesen. Wir dürfen Bibel lesen. Und wie wunderbar das ist, oder? Gott hat uns sein Wort gegeben. Gott selbst spricht zu uns. Wir dürfen seinen Willen kennen. Sein Denken kennenlernen. Wie wunderbar ist es? Wie reich sind wir? Das ist eine wunderbare Sache. Wir haben Gottes Wort. Also du tust dir was Gutes, wenn du Zeit in Gottes Wort verbringst. Es stärkt dich. Also das Wort lesen, studieren, meditieren, auswendig lernen und ganz wichtig, es auch ausleben. Dwight Moody, der war Schuster von Beruf, bevor er Evangelist geworden ist, hat gesagt, man müsste jede Bibel in Schuhleder binden, dass es uns daran erinnert, dass wir es ausleben müssen, was hier drin steht. Na, Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein Mensch, der sein Haus, sein Lebenshaus auf dem Felsen baut. Und dann, wenn der Platzregen kommt und die Stürme des Lebens gegen jenes Haus, dann fällt es nicht, weil es war auf dem Felsen gegründet. Auf der anderen Seite, der sein Wort hört und es nicht tut, der ist wie jemand, der sein Lebenshaus auf dem Sand baut. Und dann, wenn der Platzregen kommt und die Ströme gegen jenes Haus und der Wind, dann fällt es. Und der Fall ist groß. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort anwenden, im Glauben, dass wir es umsetzen, was wir lesen. Wenn wir so leben, dann werden wir stark werden. Dann werden wir standhaft werden in unserem Glauben. Zweite Stelle, die ich mir ansehen möchte, ist Epheser Kapitel 6, wenn ihr das mit mir aufschlagen wollt. Epheser 6. Ein paar Seiten nach vorne blättern. Epheser 6, Vers 10. Stelle, die ihr alle kennt. Da ist es, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und dann im Vers 13 heißt es, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also standhaft sein könnt. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Was ist diese Waffenrüstung, die er uns gegeben hat? Wahrheit, das erste, als Gürtel oder Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, könnten wir sagen. Jesus ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir das ehrlich ausleben, ist der Gürtel, der unser Leben zusammenhält. Und dann haben wir die Gerechtigkeit, die wir in Jesus Christus haben, als unseren Brustpanzer. Darauf können wir uns berufen, im Glauben, wenn der Feind uns verdammen will. Und dann die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Das ist was uns erfrischt, das ist was uns stärkt. Dann haben wir den Schild des Glaubens und den Helm des Heils, das wir in Jesus haben. Und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und als Artillerie haben wir das Gebet, dass wir zu ihm gehen können. Zusammenfassung in Römer 13, 14 steht, zieht den Herrn Jesus Christus an. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Diese geistliche Waffenrüstung beschreibt, was wir in ihm sind, unsere Position in Jesus, unser Heil in ihm, unser Schutz in ihm, unsere Stärke in ihm, unser Sieg in ihm. Wenn wir auf ihn ausgerichtet und im Vertrauen, in enger Gemeinschaft mit ihm leben, dann werden wir stark. Wenn wir uns nicht so sehr auf den Kampf gegen unsere Sünde ausrichten, als auf das Pflegen unserer Beziehung mit Jesus, auf das, dass wir unseren Geist stärken. Ich glaube, es ist ein wichtiges Prinzip, sei eingenommen von Jesus und nicht von dem Kampf gegen Sünde. Je mehr wir uns auf den Kampf gegen die Sünde konzentrieren, desto mehr nimmt sie uns gefangen. Ihr kennt das. Wenn du irgendwo unreine oder schlechte Gedanken hast und da ständig vorsagst, nee, ich werde nicht dran denken, ich werde das nicht denken, ich werde das nicht denken, was werde ich nicht denken? Oh, jetzt habe ich schon wieder gedacht. Je mehr wir uns drum drehen, desto mehr nimmt es uns gefangen, desto größer wird die Sache. Und der Schlüssel zum Sieg liegt nicht so sehr in unserem Kämpfen oder in unserem Ringen, in unserem Tun, als in unserer Ausgerichtetheit und unserer Hingabe, unserem Glauben an Jesus. Mein Lieblingsbeispiel ist der rote Elefant. Wenn ich sage, denkt nicht an den roten Elefanten. Nicht an roten Elefanten denken, Leute. An was denkt ihr? Roten Elefant. Wir müssen wegschauen vom roten Elefanten. Wenn ich sage, stellt euch hier diesen wunderbaren Kuchen vor, den ich am Donnerstag gegessen habe. Oh, der war toll, so ein richtiger Pie, so ein Kürbispie mit so einem mürben Teig und feinem Kürbismus da drauf und Schlagsahne. Oh, wer denkt noch an einen roten Elefanten? Niemand mehr, ne? Und das ist der Schlüssel. Wir müssen wegschauen von uns selbst, von unseren Kämpfen, von der Sünde und auf Jesus schauen. Uns auf ihn ausrichten. Dann wird die Sünde, dann wird der Kampf kleiner. Und dann haben wir Sieg, wenn wir auf ihn ausgerichtet bleiben. Also Gottes Wort, geistliche Waffenrüstung, die Gott uns in Jesus gegeben hat. Drittens, dritte Stelle ist 1. Korinther 15. Noch ein Stückchen nach vorblättern. 1. Korinther 15, die Verse 57 bis 58. Da steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Also, dritter Punkt ist, seid überreich in dem Werk des Herrn. Sei aktiv für Jesus. Wann ist David in Sünde gefallen? Wann hat er Niederlage erlitten? Als er faul geworden ist und bequem geworden ist. Und anstatt in den Kampf zu ziehen, den Kampf aufzunehmen, aktiv zu sein, daheim geblieben ist. Und auf sein Hausdach, auf seinem Wohnzimmer rumgesessen ist und vom Fernseher durch die verschiedenen Kanäle gesurft hat. Er hatte kein Fernsehen, er hat sein eigenes Programm zusammengestellt. Hat vom Dach runtergeschaut. David war ein Spanner. Hat vom Dach runtergeschaut. Und während er so durch diese Kanäle surft, sieht er plötzlich eine nackte Frau. Ist euch das schon mal passiert? hat es halt gesucht, aber er surft so durch die Kanäle, guckt, was es so gibt und plötzlich nackte Schönheit vor ihm. Und hat sie ihn auf die Fresse gehaut. Hat seine Lust nicht kontrolliert, sondern hat es laufen lassen. Und ein Grund, warum ihm das passiert ist, weil er nicht überreich war in dem Werk des Herrn. Er war untätig, er war faul, er hat gedacht, oh, ich gönne mir mal eine Pause, ich habe es verdient. Jetzt habe ich 13 Jahre lang oder so gekämpft, bin ausgezogen mit der Armee Gottes, jetzt habe ich mal eine Pause verdient. Zap, 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 oh. Teufel nimmt keine Pause, der nimmt keine Auszeit, wir können uns auch nicht leisten. Und ich merke das in meinem Leben, wenn ich aktiv bin im Reich Gottes, einfach aktiv für Gott. Ob das in der Gemeinde ist, im Dienst, ob es ist, dass ich zu einem Gebetsabend gehe, wer ein Camp mitarbeite. Wenn ich aktiv bin für Jesus, dann habe ich viele schlechte Gedanken erst gar nicht, die mich überkommen können, wenn ich einfach untätig faul rumsitze. Sei aktiv für Jesus. Es gibt genug Gelegenheiten. Wenn du eine Gelegenheit suchst, komm nachher auf mich zu. Ich habe ein paar Vorschläge für dich. Es gibt genug Gelegenheiten, Jesus zu dienen. Und wenn wir das tun, dann haben wir gar keine Zeit, unser Hirn mit Schrott zu füllen. Wichtiges Prinzip. Vierte Prinzip ist Gemeinschaft mit anderen Jüngern Jesu haben. Philipperbrief. Blätter mal wieder ein Stückchen zurück. Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 27. Korinther, Galater, Epheser, Philipper. Kapitel 1, Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich sei's, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht, in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Gott hat uns nicht berufen, Einzelkämpfer zu sein, sondern dass wir gemeinsam aktiv sind für Jesus, in Einheit. In Gemeinschaft, da können wir uns gegenseitig ermutigen, inspirieren, trösten, ermahnen. Deswegen ermahnt uns Gott im Hebräerbrief Kapitel 10, dass wir das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Das ist das, was uns stärkt. Gemeinschaft. Letzter Punkt, fünfter Punkt ist Gnade. 2. Timotheus Kapitel 2. Schreibt Paulus an Timotheus, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und Petrus schreibt uns im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Und dann spricht er in dem Vers oder zwei Verse danach, über die Gnade Gottes, in der wir stehen. Wir Gnade Gottes. Wir stehen fest in ihr. Ich glaube, wir sehen es auch hier im 2. Thessalonicher Brief in den Versen 16 und 17. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seine Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und befestige sie in jedem guten Werk und Wort. Wir sind berufen, gute Taten zu tun, gute Worte zu reden, gut übereinander zu reden. Und wir dürfen das mit Gottes Beistand tun. Wir dürfen mit seinem Beistand rechnen. Seht ihr, er wird uns trösten und stärken und kräftigen und gründen. Seine Gnade. Wir müssen nicht aus eigener Kraft leben. Er ist in uns, er lebt in uns und er will sein Leben durch uns leben. Und sein Leben, Jesu Leben in uns, das ist siegreiches Leben. Und er hat Gnade für uns, für jede Situation, für jede Herausforderung, für jede Versuchung. Wir haben alles, was wir brauchen
in unseren Schwierigkeiten. Paulus sagt, 2. Korinther 12, wo er mit einem Problem gekämpft hat und Gott sprach zu ihm, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit. Wie sagt er? Zur Geltung. Meine Gnade genügt dir. Seht ihr, Gottes Reservoir an Gnade für jede Situation ist immer größer als deine Not oder dein Bedürfnis. Gottes Gnade, seine unverdiente Gunst begleitet uns. Er segnet uns, er begleitet uns, er stärkt uns. Seiner Gnade. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus schon für uns getan hat. Manchmal haben wir so dieses Gefühl, ich schaff's nicht. Ich überlebe das nicht. Ich pack's nicht. Und wahrscheinlich ist es auch so. Ich schaff's nicht. Aber denkst du, Gott kann es schaffen? Denkst du, Gott kann dieser Versuchung widerstehen, mit der du kämpfst? Denkst du, Gott kann diese Person lieben in deinem Leben, die so schwierig ist? Denkst du, Gott kann mit dieser Herausforderung fertig werden? Er lebt in dir und er ist mit dir. Und wir müssen die Herausforderungen unseres Lebens nicht an uns messen, an unserer kleinen Kraft, sondern wir dürfen sie an ihm messen, an dem allmächtigen, ewigen Gott. Wir dürfen mit ihm rechnen, mit seiner Gnade. Amen. Also steht fest. Lass uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns befestigst in unserem Leben und dass du uns gründen willst und stärkst, uns zurüstest. Stärk uns heute Morgen, wir warten auf dich, Herr. Jesus, du hast gesagt, dass wir Kraft empfangen werden, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, sodass wir deine Zeugen sein können. Darum bitte ich dich jetzt, komm neu auf uns. Stärk uns neu. Rüst uns zu, dass wir hier rausgehen können und standhaft sein können, fest stehen können, auch fest stehen können für dich in Herausforderungen unseres Lebens. Dass wir deine Zeugen sind in dieser Welt. Du bist es wert. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Thank you.